Ich lese ein Wort, Apostelgeschichte 12, soll auch Predigttext sein, 1 bis 17, ein ganz langer Text, ich lese ihn mal vor. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Populismus gab es also schon damals. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Denn er setzte auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten und Wächter vor der Tür bewahrend das Gefängnis, bewahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Hauses klopfte, kam eine Magd mit dem Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichte dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einem anderen Ort.
Ja, wir haben den Predigttext schon gehört. Finde ich auch einen sehr interessanten Text, was uns da von der urchristlichen Gemeinde berichtet wird. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema Die Macht der ohnmächtigen Gemeinde. Die Macht der ohnmächtigen Gemeinde. Ich denke, als Christen wissen wir, dass Gott durch Gebet wirkt, durch das Gebet der Beter. Wenn du also ein Beter bist, dann will Gott durch dein Gebet auch etwas bewirken. Gebet ist das Werkzeug, durch das Gott seine Macht in unserem Leben, aber auch in dieser Welt zeigt, sichtbar macht. Im Gebet wenden wir uns an den Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Im Alten Testament habe ich eine Bibelstelle gefunden, im Psalm 33, Vers 4. Was der Herr sagt, ist zuverlässig. Er beweist es durch seine Taten. Also der Psalmbeter sagt mit anderen Worten, Gott wirkt noch in der heutigen Zeit durch sein Tun, durch seine Taten. Und wahrscheinlich glaubt jeder Christ an die Macht des Gebets. Aber ich habe mir die Frage gestellt, glaube ich auch daran, wenn ich jetzt bete, an die Macht des Gebets. Gott klagte dem Hesekiel vor 2500 Jahren, Hesekiel 22, Vers 30, ich suchte unter ihnen jemanden, der vor mir für das Land in die Bresche treten würde, aber ich fand niemanden. Gott suchte jemanden, aber er fand niemanden. Und genau wie wir das Beispiel heute gehört haben, eine große Gemeinde und die Kinder sitzen da, es ist keiner da, der jetzt wirklich den Kindern auch diesen Kindergottesdienst macht. Findet Gott heute solche Beter? Und ich denke, die Gemeinde Jesu braucht Gebet, jeder einzelne von uns. Wir brauchen das Gebet auch, um gegen die listigen Angriffe des Teufels zu bestehen zu können, brauchen wir Gebet, brauchen wir auch Gebetunterstützung. Und in den Anfechtungen des Lebens brauchen wir Gebet, brauchen wir auch die Unterstützung. Und dass wir auch für andere in die Bresche treten, wenn man auch an die Nöte, die unterschiedlichen Nöte innerhalb von Geschwistern in der Gemeinde denkt. Ich habe mich daran erinnert, in der Nacht vor seinem Tod, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Klar, die waren ziemlich K.O., alles war sehr anstrengend und sind dann eingeschlafen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Diese Frage hat er ihnen gestellt. Und ich denke, also ich habe mir das so gedacht, beten ist eigentlich mehr als bitten oder als danken oder als loben oder als preisen. Jemand sagte es mal so, was heißt beten? Beten heißt, Gott in Jesus Christus zu erkennen. Die Bibel versteht unter Erkennen eine tiefe, liebevolle Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Kind. Und Jesus hat mal gesagt, was eigentlich das ewige Leben ist. Unter ewiges Leben stellen wir uns vor, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sind. Und dann habe ich in Johannes 17, Vers 3 diese Stelle gefunden. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also, dass wir ihn immer mehr in unserem Leben erkennen, das wird wahrscheinlich die Ewigkeit ausmachen, diese Herrlichkeit Gottes sehen und mit dieser Herrlichkeit Gottes, mit dem Herrn aller Herren zu leben. Und wer betet, der geht, ja, wo gehe ich dann überhaupt hin? In mein Kämmerlein, aber ich gehe eigentlich in die Gegenwart Gottes. Wir treten vor den Thron Gottes, wenn wir beten. Und Gott sendet mit Jesus eine Botschaft in diese Welt. In Johannes lesen wir das am Anfang. Und wenn wir an Weihnachten denken, an diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, Gott sendet mit Jesus eine Botschaft in diese Welt. Und das ist eine wichtige Botschaft, die lautet Immanuel. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit dir, Gott ist mit mir. Also wenn du jetzt betest, dann darfst du wissen, Gott ist mit dir. Gott ist nicht gegen dich, sondern er ist für dich, er ist mit dir. Gott ist mit uns und Jesus ist der Immanuel, durch den Gott mit uns ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Tod Jesu am Kreuz ist höchster Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Jesus starb für unsere Sünden, für deine und für meine Sünden. Das hat er alles dort an dieses Kreuz getragen. Dort hat er die Gottverlassenheit auf sich genommen, damit er unsere Sünden wirklich getragen hat. Das ist bezahlt. Darum, wer in Christus ist, der hat praktisch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie es im 2. Korintherbrief auch steht. Und wer an Jesus glaubt, hat durch Jesus auch eine Beziehung im Gebet. Dazu hat Jesus uns immer wieder aufgefordert. Und Gott ergreift die Initiative. Er wirbt um eine innige, tiefe und anhaltende Gemeinschaft und Beziehung mit uns Menschen, mit dir und mit mir. Und mit der Erschaffung des Menschen ist bereits die Fähigkeit in uns angelegt worden, mit Gott in ein Zwiegespräch zu treten. Und Gott ergreift die Initiative. Man überlegt, in der Bibel sagt es, Gott sprach zur Frau und Gott sprach zum Mann, 1. Mose 3. Also Gott hat immer ein Interesse daran, dass wir Beziehung mit ihm haben, dass wir mit ihm reden, dass wir in dieser Gemeinschaft auch leben. Gott ist es, der die Initiative ergreift, und deshalb ist es geistlich lebenswichtig, habe ich mir gedacht, unsere Beziehung zu Gott auch im Gebet, auch im Gebet. Und zwar zu pflegen und auch wertzuschätzen. Und dazu lädt uns Jesus ein. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und hier in dieser Geschichte haben wir eine Begebenheit, haben wir eine Situation, wo die Gemeinde betet. Ich habe dazu drei Punkte. Der erste Punkt heißt, die Gemeinde ist den Mächtigen ausgeliefert. So manch einer stellt sich ja schon mal die Frage, was kann ich denn überhaupt in dieser Welt ausrichten? Was kann ich denn überhaupt ausrichten? Kann ich überhaupt etwas ausrichten? Und in diesem Kapitel sehen wir, mit welcher Brutalität gegen die Christen vorgegangen wird. Wir sind manchmal ein Spielball dieser Welt, auf allen Ebenen. Und die Gemeinde wurde eingeschüchtert, Gemeindeglieder wurden getötet. Hier haben wir gelesen, der Jakobus, aber vorher war es schon der Stephanus. Und man hat es immer wieder auf die Christen abgesehen, auf die, die an diesen Namen Jesus glauben. Und man hat ihnen gesagt, als sie dann vor den Hohen Rat da zitiert wurden, ihr dürft alles predigen, ihr dürft alles sagen, aber nicht im Namen Jesus predigen. Lasst diesen Namen Jesus weg. Und dann wurde Petrus verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Allein wegen des jüdischen Feiertages ist er nicht gleich umgebracht worden. Und Petrus war, er konnte da nichts gegen machen, er war den Mächtigen ausgeliefert. Man hat ihn einfach gepackt, ne, und ab ins Gefängnis. Und unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen wurde er gefangen gehalten, das haben wir ja gehört in dem Text, ne? Also da war kein Entkommen, da war kein menschliches möglich, um ihn da irgendwie rauszuholen. Ein Entkommen war völlig ausgeschlossen. Und für Petrus hatte wahrscheinlich wie für Jakobus die letzte Stunde geschlagen. Petrus sitzt im Gefängnis und das ist wirklich eine ausweglose Situation. Und der Feind Gottes, das macht die Bibel deutlich, er steht auf dem Plan. Der Feind Gottes schont weder die Herde noch den Hirten. Und die Situation in dieser Welt lässt keinen Zweifel, dass die Gemeinde Jesu Christi den Mächtigen ausgeliefert ist. Wenn man sich die Frage stellt, warum wurde die Gemeinde verfolgt oder warum wird die Gemeinde heute verfolgt? Warum gibt es so viel Christenverfolgung in dieser Welt? Was tun wir diesen Menschen an, wenn wir auf friedlicher Weise mit der Bergpredigt oder was weiß ich in diese Welt hineingehen und sagt, so, danach können wir eigentlich leben. Und wenn wir den Namen Jesus verkündigen. Und ich denke, dem Feind Gottes ist es ein Dorn im Auge, dass das Evangelium von Jesus Christus überhaupt verkündigt wird. Überhaupt verkündigt wird. Ich weiß, vor vielen Jahren hatten wir 3 Amerikaner bei uns in der Eifel, Hystrie, und die haben gesungen, die haben Musik gemacht. Und dann sind wir in Treiskaden, ne, nicht in Treiskaden, in Münster-Maifeld auf dem Markt gewesen und hatten dort einen Stand und die 3 haben da gesungen. Und der Bürgermeister kam und hat die begrüßt und hat sich gefreut und hat ihnen dann noch einen Schnaps gebracht, oder das haben die aber nicht getrunken. Und dann fingen die an zu singen und dann haben wir auch von unserem Glauben erzählt und plötzlich hat sich das Blatt gewendet. Uns wurde gesagt, wir sollten doch still sein. als wir anfingen, von Jesus zu reden. Wenn man dann ein schönes Show macht, ein bisschen schön Musik und so weiter, das haben sie akzeptiert. Und ich denke, das ist wirklich so. Dem Feind ist es ein Dorn im Auge, dass das Evangelium verkündigt wird, zu den Menschen kommt und dass überhaupt Gemeinde Jesu entsteht oder dass wir in die Gottesdienste gehen. Und so greift Satan die Gemeinde mit allen Mitteln an. Im Epheserbrief Kapitel 6, da sagt der Apostel Paulus, dass das Gebet ein Kampf ist auch gegen Satan. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit dem Herrn, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also da ist noch viel mehr, als wir mit bloßem Auge überhaupt sehen können, die finsteren Mächte in dieser Welt. Und ich habe mir gesagt, tröstlich zu wissen, dass uns die Mächte des Himmels umgeben, dass uns Gott umgibt, dass wir wirklich an diesen Herrn glauben können. Aber die Höllenmächte ruhen nicht. Und wenn die Gemeinde mit geistlichen Waffen kämpft, dann kriegt die Hölle Panik, dann kriegt der Teufel Panik. Wenn wir uns mit fleischlichen Waffen bekämpfen und was weiß ich alles, ne, dann freut sich die Hölle. Inez Kemper schreibt, Satan zielt darauf ab, das Gebet ausfallen zu lassen. Er zielt darauf ab, das Gebet zu verlegen. Er zielt darauf ab, das Gebet abzukürzen. Und er wird nie aufhören, das Gebet zu bekämpfen. Und dagegen gibt es ein wunderbares Lied, was uns zum Beten ermutigt und aufmuntert. Beter sind Wundervollbringer. Kennt ihr das Lied? Einsam in finsterer Nacht. Beter sind Weltenbezwinger. Das ist ein uraltes Lied. In unserer westlichen Welt sind wir doch noch ganz anderen Anfeindungen ausgesetzt. Das muss man auch sehen. Zum Beispiel der Wohlstand oder die Gleichgültigkeit, mit sich selbst beschäftigen, das Anpassen an die Werte, an die weltlichen Werte. Und ich denke, wenn sich eine Gemeinde so weit säkularisiert hat, dass sie nahezu unsichtbar ist, gilt sie als gesellschaftlich verträglich. Das ist wirklich so. Und wir leben in einer Zeit, wo sich da unwahrscheinlich viel Negatives tut. Das muss man einfach mal so sehen. Und ich denke, wir dürfen Punkt 1 nicht ohne den nächsten Punkt sehen, also nicht einzeln stehen lassen. Aber man muss es ja mal deutlich machen. Und der zweite Punkt heißt jetzt die Macht der ohnmächtigen Gemeinde. Die Macht der ohnmächtigen Gemeinde. Die Jerusalemer Gemeinde ist nicht unsichtbar. Im Gegenteil. Sie gehen in die Öffentlichkeit mit dem Evangelium. Sie machen deutlich, worauf es ankommt. Sie betet für diese aussichtslose Lage des Petrus. Sie führt diesen geistlichen Kampf. Um zu beten, muss man sich von seiner Sache abwenden und muss man sich Gottes Sache zuwenden. Und das macht die Gemeinde hier sehr vorbildlich. Durch Gebet wenden wir uns Gottes Sache zu, rechnen wir mit Gottes Möglichkeit, rechnen wir mit ihm, der den Satan besiegt hat. Jesus hat den Teufel am Kreuz besiegt und es ist nur eine Frage der Zeit. In Sacharja 4, Vers 6 steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Und Zebaoth, das bedeutet Herr der Herrscher. Die Jerusalemer Gemeinde wurde verfolgt und war den Mächtigen ausgeliefert und ihre einzige Waffe nutzte sie, das war das Gebet. Das war das Gebet. Die Gemeinde betet. Hier in Vers 5 lesen wir, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ohne Aufhören. Die Gemeinde betet. Und da treffen sich nicht nur so ein paar ganz wenige oder drei Christen im Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, sondern viele Beter. Ich sage, das Haus ist voll. Und die sagen, wir müssen für den Petrus wirklich beten. Die Sache ist sehr ernst. Und diese Christen haben begriffen, dass sie nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern wirklich mit finsteren Mächten. Und ich denke, das ist auch so wichtig, dass wir das Gebet ernst nehmen, dass wir wirklich auch beten, auch für die verfolgten Christen in der Welt beten, auch für die missionarische Arbeit, wenn Christen unterwegs sind, dass wir das im Gebet tragen, auch für die Nöte der Menschen, der Christen beten. Edward Boons sagte mal, der Heilige Geist fließt nicht durch Methoden, sondern durch Menschen. Er heiligt keine Pläne, sondern Menschen des Gebets. Und deshalb ist es auch so, wenn wir uns bemühen, Menschen für Jesus zu gewinnen, für die Gemeinde zu gewinnen, dass wir auch dafür beten, dass Gott die Herzen der Menschen bewegt. Die Jerusalemer Gemeinde betet, sie betet, aber erst einmal ja, tut sich nichts. Ich weiß ja nicht, wie lange die schon gebetet haben, aber es war schon eine Zeit. Und ein zweiter Gedanke, die Gemeinde betet, ohne damit aufzuhören. Es ist, möchte ich mal sagen, die sind sich alle irgendwie einig. Ne? Die sagen, es gibt keine Diskussion, wir wollen das wirklich tun. Wir wollen das wirklich tun, wir wollen beten. Wir wollen für die ganze Situation beten, wir wollen für uns als Gemeinde, aber besonders für den Petrus jetzt vor Gott eintreten. Und Gott ist ja kein Ding unmöglich. Und dann weiß man natürlich nicht immer, was Gott jetzt tut. Es ist ja so, dass Gott nicht immer auf das Gebet der Gemeinde dann so geantwortet hat, wie, ja, wie man sich das vorgestellt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch für den Jakobus gebetet hatten, vielleicht auch für den Stephanus gebetet hatten, als sie gemerkt haben, dass es brenzlig wird. Und Gott macht es nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber wir sollen dafür beten. Und sie trauen Gott alles zu und sie beten, ohne damit aufzuhören. Und für die Befreiung, sie beten für die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Ist eigentlich nicht möglich, ist nicht möglich. Und ich hab mir auch gedacht, Gott hat uns ja nie geboten, ohne Unterlass zu singen oder ohne Unterlass zu predigen oder ohne Unterlass zu geben. Aber er hat uns geboten, betet ohne Unterlass, ohne damit aufzuhören. Ne? Also lasst einfach nicht locker, bleibt im Gebet dran. Und sie hören nicht damit auf. Und ich denke, die Gemeinde ist klein. In der Offenbarung haben wir auch mal eine Gemeinde, wo es heißt, du bist klein. Du bist absolut klein. Du bist nicht so, wie du dir das vielleicht vorstellst. Du möchtest viel größer sein. Aber von dieser Gemeinde geht Segen aus. Gott hat ihr das Gebet gegeben. Und das, denke ich, das ist die Macht der ohnmächtigen Gemeinde. Und ich habe einen dritten Gedanken, die Ohnmacht der Mächtigen. Das muss man dann auch sehen. Es passieren Dinge in unserem Leben, die können wir nicht einordnen. Wir kommen uns manchmal hilflos vor und wissen nicht, wie es weitergeht und möchten gern, dass es anders weitergeht. Wir geraten an die Grenzen unserer Kräfte, unserer Möglichkeiten. Wir sind ohnmächtig. Und dazu kommt eben, ich weiß nicht immer, was Gott will, in meinem speziellen Fall tun will, das weiß ich nicht immer. Ja, sein Wille geschehe und doch soll ich für die Situationen beten. Die Gemeinde wendet sich, was macht die Gemeinde? Sie wendet sich wirklich an die höchste Instanz, an die höchste Instanz. Die höchste Instanz ist hier nicht der König Herodes oder der Kaiser. Die höchste Instanz ist der lebendige Gott. Hatte doch die Gemeinde die Erfahrung gemacht, dass eine tragende Säule in der Gemeinde, hier der Jakobus und auch der Stephanus gesteinigt, der wurde gesteinigt, der Stephanus, und hier Jakobus getötet wurde. Und da fragt man sich natürlich schon, wie gehe ich jetzt damit um mit der Situation? Und die Situation des Petrus war eben auch so verfahren. wo man menschlich gesehen nichts machen konnte. Er wartete auf seine Hinrichtung. Und dann macht uns hier, sehen wir hier in diesem Text, Gott handelt. Gott fängt an zu handeln. Er setzt seine unsichtbare Welt in Bewegung. Er sendet seinen Engel und Petrus weiß erst gar nicht, wie ihm geschieht. Petrus denkt erst, er träumt. Ich habe irgendwie eine Vision oder was weiß ich. Er kann erst einmal nicht glauben, was nun passiert. Und als der Engel zu Petrus da in den Sicherheitstrakt kommt, dann muss er den ja erstmal wach machen. Ne? Er schlägt Petrus an die Seite, weckt ihn. Und ich denke, manchmal brauchen wir auch einen Schlag von Gott, damit wir wach werden für seine Welt, für sein Handeln, für seine Möglichkeiten, für sein Wort, für seine Verheißungen, dass wir das wieder mal ganz, ganz neu sehen, dass das einfach da steht und dass das nicht nur stehen bleiben soll, sondern sich in unserem Leben verwirklichen soll. Dass wir wach werden auch für das Gebet. Und die Mächtigen haben keine Macht mehr an Petrus. Durch das Gebet der Gemeinde werden die Mächtigen ohnmächtig. Ihre Macht wird außer Kraft gesetzt. Keine Kette, keine Soldaten können Gott daran hindern, Petrus aus dem Gefängnis zu befreien. Gott tut es einfach durch den Engel. Und wenn man sich mal überlegt, da gingen die Türen, die Ketten fielen ab, die Türen gingen automatisch auf. Ne? In der JVA Wittlich haben wir das auch, da geht das auch per Knopfdruck. Ja, und der lebendige Gott macht das per Knopfdruck, möchte ich fast sagen. Und keiner kann was dagegen machen. Ne? Also manche Situationen sind so aussichtslos, aber für Gott ist keine Situation aussichtslos. Das dürfen wir wissen. Er spricht das letzte Wort. Und manchmal glauben wir auch, dass die Mächtigen dieser Welt hier, das sind die großen Gewinner. Manchmal richtet Gott schon in dieser Welt. Aber spätestens dann, wenn das jüngste Gericht kommt, dann werden sie sich vor Gott verantworten müssen für das, was sie alles auch der Gemeinde Jesu Christi angetan haben. Dann werden sie sich verantworten müssen vor dem Herrn aller Herren. Ja, kaum zu glauben. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündigte, Petrus stünde vor dem Tor. Die Lieblingsstelle. Ich finde das auch interessant. Sie tat vor Freude die Tür nicht auf. Der arme Petrus, der dachte, mal gucken, vielleicht kommen die, ich muss hier in Sicherheit sein. Und ich denke, nicht nur Petrus konnte erst nicht glauben, dass Gott ihn aus dem Gefängnis befreit hat, auch die betende Gemeinde hat es erst einmal nicht geglaubt. Da muss man sich mal vorstellen, sie beten und beten und sie beten schon so lange. Und Herr, du kannst und du hast dies und jenes und du hast das Volk Israel aus Ägypten geführt und sie führen Verheißungen an, was Gott alles tun kann. Und dann passiert es und dann glauben sie es nicht. Und der Petrus, der klopft und klopft und warum macht denn keiner auf? Der ist schon ganz unruhig und die Gemeinde, ja, es betet noch immer für seine Freilassung. Und die Magd sagt, hör mal, der Petrus steht da. Nee, es kann nicht sein, unmöglich, dass Petrus da steht. Er ist doch im Gefängnis. Ja, ja, aber vielleicht ist es ja auch nur sein Geist. So versucht man das dann zu sehen. Aber wir sehen einfach, wie menschlich die ganze Situation ist. Das kann man denen ja noch nicht mal vorwerfen. Aber wie wir manchmal auch als Christen sind, vielleicht beten wir für etwas und Gott erhört uns und wir können es kaum glauben oder wir versuchen es manchmal so ganz menschlich dann zu erklären, ja, da kam dann der Zufall und dies und jenes. Aber wir sehen es nicht, dass Gott unser Gebet erhört hat. Ja, aber wenn wir das mal sehen, was für ein Segen geht aus dem Gebet hervor. Was für ein Segen. Jesus sagt, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Jesus ermutigt uns zu beten, damit wir Freude am Gebet haben, damit wir Gebetsfreude haben. Und das müsste eigentlich so, habe ich mir gedacht, in unserem Leben so überspringen, ne? Dass das Gebet nicht so ein Muss ist, naja, ich muss jetzt stille Zeit machen, ich muss jetzt beten, sondern dass das gewollt ist, dass das wirklich da ist in unserem Leben, in unserem Herzen. Ja, wir können uns darüber freuen, dass wir mit allen Anliegen unseres Lebens zu Jesus kommen dürfen. Und da habe ich mir gedacht, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, sondern es ist immer so eine Art Pflicht dahinter. Aber dass es so aus dem Herzen herauskommt und dass wir durch das Gebet mit Freude erfüllt werden. Und manchmal sind es auch so die, ja, wie soll ich sagen, so die kleinen Gebetserhörungen, habe ich festgestellt, die einem auch Freude machen. Manchmal sind es die kleinen Sachen, für die man gebetet hat und wo ich denke, Gott ist sogar für diese kleinen Dinge, ja, da schickt er manchmal seinen Engel. Die haben ja immer zu tun, die Engel, ne? Die sind ja Tag und Nacht im Einsatz auf dieser Erde, aber Gott sendet sie. Gott will in unser Leben hineinwirken. Und vieles, was so passiert, sehen wir auch gar nicht, wie Gott manchmal auch, wo wir überhaupt nicht dafür beten und uns beschützt, uns hilft, uns andere Geschwister sendet, die sich dafür uns einsetzen. Aber lasst uns doch das Gebet wirklich gerne tun, gerne beten und in den großen und kleinen Dingen des Lebens immer wieder auch zu ihm kommen. Und wenn Probleme da sind, dass man wirklich dafür betet und nicht nur die Dinge richtet, sondern dass man das im Gebet ihm sagt. Wenn ich denke, wir gehen ja auch schon so viele Jahre ins Gefängnis, in die Justizvollzugsanstalt nach Wittlich, und wie es da mal angefangen hat, dass Gott da eine Tür geöffnet hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Manni, der war früher bei den Zeugen Jehovas, und das war der Erste, der auch in unseren Bibelkreis kam. Und dann kam seine Frau auch mit dazu, mit Baby. Und er ist nachher von den Zeugen Jehovas weggekommen. Und der Manni ist mal in Lüdenscheid in der Veranstaltung gewesen, christlichen Gemeinde. Und dann wurde an dem Sonntag gepredigt, predigt den Gefangenen das Evangelium. Und wenn ihr den Manni jetzt so gesehen hättet, das ist so ein Typ, der macht das gern gleich, was er so von Gott erkennt. Er setzt sich ins Auto, er fährt nach Hause, fährt weiter bis nach Wittlich, geht an die Pforte und er fragt der Vollzugsbeamte dort an der Pforte, was wollen Sie, was kann ich für Sie tun? Ich möchte den Gefangenen das Evangelium predigen. Und der Beamte sagt, ja, so geht das nicht, Sie müssen das beantragen. Ja, und dann hat der Manni gesagt, ja, was soll man denn da machen? Und dann hat Gott mir gezeigt, wie ich das machen kann. Über den evangelischen Pfarrer sind wir dann ins Gefängnis reingekommen, haben alles beantragt. Wir haben beantragt, dass wir den Gefangenen das Evangelium predigen können. Aber ich will einfach mal zeigen, wie das eine ins andere übergeht und nicht nur immer einer für alles verantwortlich ist und wie Gott dann die Tür da im Gefängnis geöffnet hat. Ja. Man darf ja auch in Wittlich nicht den Gefangenen predigen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ab und zu, wenn wir die Gruppenstunde haben und alles sehr ernst und trocken ist, dann sage ich das und dann lachen die alle und dann ist es, weil die haben ja so rostfreien Stacheldraht. Ne? Aber trotzdem ist das nicht so gut, wenn man da mit seinem Hosenboden hängen bleibt. Ja, ich möchte uns einfach ermutigen, wir sind menschlich gesehen den Mächtigen ausgeliefert, aber wir haben Macht durch das Gebet. Durch das Gebet wirkt Gott in unserem Leben. Und diese Welt kann nicht alles tun, was sie tun will. Sie ist auch ohnmächtig und Gott zeigt das immer wieder. Ja, und ich möchte mit einem Gedicht schließen. Vor vielen Jahren auf einer Freizeit bei Neues Leben, da hatte ich eine Teilnehmerin, die hat ganz viele Gedichte geschrieben. Diese Gabe hat Gott ihr gegeben. Und da hat sie ein Gedicht geschrieben über das Gebet. Und sie hat es so beschrieben, Rede mit Jesus. So hat sie es überschrieben. Rede mit Jesus. Ne? Es gibt im Bayerischen Rundfunk gibt es eine Sendung, die heißt Jetzt red ich. Ne? Aber hier heißt es, rede mit Jesus. Rede mit Jesus. Rede mit Jesus, er ist dir nah. Er ist immer und überall da. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Er schenkt dir Glauben und ewiges Leben. Rede mit Jesus, er hört dir zu. Er ist das verstehende, göttliche Du. Er kennt deine Zweifel und deine Sorgen. Er will dir helfen, heute und morgen. Rede mit Jesus von deinen Problemen, die dir die Freude am Leben nehmen. Er wird deine Gedanken lenken und dir eine helfende Antwort schenken. Du wirst es spüren, er ist dir nah. Jesus lebt und ist für dich da. Darum rede mit Jesus. Amen.